NDR 2 Spezial. Das Thema.
Der Erde geht langsam die Puste aus. Nicht heute oder morgen, aber irgendwann wird es soweit sein, wenn wir so weitermachen wie bisher. Wir verbrauchen mehr Luft, Land oder Wasser, als der Planet in einem Jahr hergibt. Diese Rechnung haben Umweltschützer vom Global Footprint Network aufgemacht. Woran das liegt, welche Rolle dabei unser liebgewonnener Alltag spielt und ob sich daran etwas ändern lässt, darum geht es in der kommenden Stunde hier im NDR 2 Spezial. Das Thema: Kaufen, Reisen und Genießen auf Kosten der Zukunft gefährdet unser Lebensstil, den Planeten. Ich bin Michael Latz, schönen guten Abend. Für den Rest des Jahres sind wir im Umweltdispo. Am Montag war der Tag, an dem wir Menschen alle Ressourcen aufgebraucht haben, die die Erde normalerweise innerhalb eines Jahres hergibt. Alles, was wir nun an Holz, Pflanzen oder Futtermitteln verbrauchen, ist ein Kredit auf die Zukunft. So haben es Nachhaltigkeitsexperten ausgerechnet. Welterschöpfungstag nennen das diese Umweltbuchhalter. Und dieser Tag, der kommt jedes Jahr früher. Mathis Wackernagel vom Global Footprint Network. Wäre das nicht der Zeitpunkt, an dem normalerweise mal der Bankberater anruft und fragt, was eigentlich los ist?
Ja, so könnte man das schon sagen. Also was wir vom 1. Januar bis zum 8. August gebraucht haben, ist gleich viel, wie es im ganzen Jahr braucht für die Erde, um das zu regenerieren. Also wir übernutzen die Erde und rennen damit in ein Defizit rein.
Wie errechnet sich denn dieses Datum? Wie versuchen Sie das zu konkretisieren?
Das ist eine ganz einfache Rechnung. Wir brauchen dazu UNO-Daten. Und was wir tun, ist, wir erkennen, dass alle Aktivitäten, die brauchen Regenerationsfähigkeit der Erde. Und die Regenerationsfähigkeit, die bildet sich auf Fläche ab. Also kann man sagen, wie viel Fläche brauche ich für meinen Orangensaft, für meine Kartoffeln, für mein Fleisch, für meine Baumwolle, um das CO2 zu absorbieren, das ich mit der fossilen Energie in die Luft puffe und so weiter. Das sind alles Flächen, die gegenseitig in der Konkurrenz stehen. Die können wir zusammenzählen, dann weiß ich, wie viel Fläche braucht es für mich oder wie viel Fläche braucht es für Deutschland. Diese Fläche dann können wir vergleichen mit, wie viel produktiver Fläche es gibt auf der Erde, um das wieder zu regenerieren. Und so können wir vergleichen, wie viel brauchen wir und wie viel haben wir. Im Durchschnitt brauchen wir ungefähr 2,7 Hektar, aber wir haben nur 1,7 pro Kopf auf der Welt.
Wie verlässlich sind denn diese Zahlen? Das sind ja alles Schätzwerte, Hochrechnungen.
Es ist so, wir nehmen UNO-Zahlen, die sind vielleicht nicht ganz präzise, aber es sind die offiziellen Zahlen. Wir haben aber die Rechnungen schon in den letzten 15 Jahren immer wiederholt und wir kommen zu ähnlichen Resultaten. Also wir sehen, dass der Fußabdruck zunimmt, aber die Zahlen sind nicht ganz weit weg jedes Jahr, wenn wir sie wieder rechnen.
Was heißt denn dieses Datum konkret? Es ändert sich für unseren Alltag ja erstmal gar nichts.
Es ist wie mit Geld. Wir können mehr ausgeben, als wir einnehmen. Wir haben relativ viel Naturkapital, das wir übernutzen können. Aber dann hat es eben dann langfristige Konsequenzen. Zum Beispiel eine große Schuld, die sich anhäuft, ist die CO2-Konzentration der Atmosphäre. Das heißt, wir müssten eigentlich relativ schnell global zur fossilen Energie aussteigen, wenn wir innerhalb der 2-Grad-Celsius-Grenze bleiben wollen.
Warum kommt dieser Tag jedes Jahr denn trotzdem früher, wenn das klar und bewusst ist?
Vielleicht ist es nicht so klar und nicht so bewusst. Wir sind mehr Menschen und wir haben hohe Erwartungen. In China zum Beispiel wurden vor ein paar Jahren 10 Millionen Autos verkauft pro Jahr. Heute sind es 20 Millionen. Der Hunger nach Ressourcen nimmt zu. Gewisse Länder merken, dass es so nicht weitergeht. Deutschland zum Beispiel hat sich für die Energiewende stark gemacht. Und damit ist Deutschland auch ein Land, wo der Fußabdruck leicht am Abnehmen ist, aber immer noch auf sehr hohem Niveau. Aber global reicht es noch nicht, um den Trend zu wenden.
Mathis Wackernagel vom Global Footprint Network gehört zu den Leuten, die den Welterschöpfungstag errechnet haben. Sie hören das NDR 2 Spezial, das Thema. Ökostrom, Fleisch vom Biohof, Jutebeutel statt Plastiktasche und. Es ist ja nicht so, als würde sich niemand um die Umwelt scheren. Im Gegenteil, vielen Verbrauchern ist das Thema inzwischen so wichtig, dass Unternehmen damit werben, wie umweltfreundlich ihre Produkte sind. Aber das reicht nicht. Zumindest nicht, solange jeder alles haben will. Das sagt Umweltökonom Nico Pech von der Universität Oldenburg. Es muss sich grundsätzlich was ändern. Herr Professor Pech, von welchen Annehmlichkeiten und Gewohnheiten werden wir denn irgendwann unseren Enkeln nur noch in Geschichten erzählen können?
Zunächst einmal hat das Global Footprint Network deutlich gemacht, dass der Anteil der CO2-Emissionen am ökologischen Fußabdruck zusehends steigt. Das heißt, wir müssen vor allem über unsere Energieverbräuche nachdenken. Und um Ihre Frage zu beantworten, die ist sehr einfach zu beantworten, geht es zunächst einmal um Flugreisen. weil ein einzelnes Individuum kann überhaupt keinen größeren ökologischen Schaden verursachen als dadurch, dass ein Flugzeug benutzt wird. Viele Menschen in Deutschland schaffen es allein mit einer einzigen Flugreise pro Jahr, ihren ökologischen Fußabdruck mal eben zu verdoppeln. Das Zweite, was wir den Enkeln dann sagen würden, wäre, Autos nur noch sehr sparsam zu benutzen. Wir würden auch mit Elektronik ganz anders umgehen. Wir würden also viel langlebigere Produkte verwenden.
Nun gibt es aber ja viele Verbraucher, die sich schon umweltbewusst verhalten. Wenn sie zum Beispiel eine Flugreise gemacht haben, spenden sie danach freiwillig etwas für Klimaschutzprojekte, um sozusagen ihre CO2-Bilanz wieder auszugleichen.
Nun, wir haben immer geglaubt, dass der sogenannte Ablasshandel eine Erfindung der katholischen Kirche sei. Aber dieses Prinzip haben wir inzwischen auf eine symbolische Ebene gehievt. Wir versuchen, gerade weil wir so gebildet sind und immer ein schlechtes Gewissen haben, weil wir ökologisch so über unsere Verhältnisse leben, versuchen wir jetzt über eine Symbolik, diese Schäden zu kompensieren. So nach dem Motto, ich habe jetzt ganz viel fair gehandelten und ökologisch produzierten Kaffee getrunken und trage auch immer nur ökologische T-Shirts und dann kann ich mir auch ein größeres Haus oder ein größeres Auto leisten oder kann mal in die Karibik fliegen. Und diese sogenannten Compense-Programme funktionieren eigentlich auf derselben Ebene. Die Menge an CO2, die also eine Flugreise verursacht, etwa von Frankfurt nach New York und zurück, das bringt pro Person mehr als 4 Tonnen CO2, kann man nicht einfach dadurch kompensieren, dass man irgendwo ein kleines bisschen Geld abgibt und hofft, dass damit jetzt ein Wald angepflanzt wird.
Green Economy, umweltbewusstes Wirtschaften oder Konsumieren, alles also nur Unsinn?
Nein, natürlich nicht. Wir haben ein Wachstumsproblem. Das heißt, wir produzieren, wir konsumieren zu viel und vor allem, wir sind viel zu mobil. Das sehe ich als zukünftig das größte Problem eigentlich aus ökologischer Perspektive an. Und das heißt ja nicht, dass wenn man also Ansprüche senkt, dass man dann nicht zugleich auch alles tun kann, um die Ökologieverträglichkeit der Produkte und der Technologien auch zu steigern. Die Rücknahme unserer Wachstumsorientierung schließt ja nicht aus, dass wir eben auch technische Fortschritte nutzen.
Vor allem vom Flugreisen sollten wir uns verabschieden, wenn wir der Umwelt etwas Gutes tun wollen, sagt Professor Nico Pech von der Universität Oldenburg im NDR2 Spezial. Der Trip in die Ferne, der versaut die Umweltbilanz ganz gehörig. Das haben wir gerade gehört. Der Flug zum Beispiel nach Gran Canaria hin und zurück, der pustet pro Passagier 1,5 Tonnen CO2 in die Luft. Zum Vergleich, wenn Deutschland seine Klimaziele einhalten wollte, dann dürfte jeder von uns pro Jahr höchstens 2 Tonnen Kohlendioxid verursachen. Felix Pötschke vom Umweltbundesamt. Bedeutet das jetzt für die nächste Urlaubsplanung Buxtehude statt Bali?
Nun, sagen wir so, klar ist, wer umweltbewusst reisen möchte, sollte sich vor allem überlegen, wie er zum Urlaubsort kommt und wieder zurück, weil es doch so ist, dass die stärksten Umweltbelastungen aus der An- und Abreise resultieren. Das heißt, je weiter weg Sie reisen, desto schlechter für die Umwelt.
Was wäre denn das bevorzugte Verkehrsmittel?
Also aus Umweltsicht ist das Flugzeug die absolut schlechteste Wahl. Im Schnitt stößt das Flugzeug pro Kilometer 1,5 Mal so viel Kohlendioxid aus wie das Auto. Und weil man damit natürlich meistens viel weiter reist als mit dem Pkw, bläst man auch besonders viel Treibhausgase in die Luft. Auch eine Kreuzfahrt beispielsweise übrigens ist alles andere als empfehlenswert. Und besonders umweltfreundlich geht es mit der Bahn oder natürlich mit dem Fahrrad.
Nun ist die An- und Abreise eine Sache, aber welche Rolle spielt die Unterkunft bei der Umweltbilanz?
Die Unterkunft ist nicht so relevant wie die An- und Abreise, wie ich schon gesagt habe. Es ist allerdings vielleicht auch so, dass es viel interessiert, wie der Reiseveranstalter jetzt vor Ort mit der Umwelt umgeht. Also achten die auch auf den sparsamen Umgang mit dem Wasser? Wie gehen sie mit Müll um? Das ist allerdings leider nicht ganz so leicht zu erkennen. Da kann man nicht so gut danach suchen. Also man müsste sozusagen sich die Unterkunft oder den Reiseveranstalter anschauen. Wir haben eine Übersicht dazu auf unserer Homepage. Da kann man das anschauen unter www.umweltbundesamt.de in unserem Verbraucherratgeber. Und da kann man sich eigentlich ganz gut drüber informieren.
Wenn es am Ende dann doch eine Fernreise sein sollte, machen dann Spenden an Klimaprojekte zum Ausgleich irgendeinen Sinn oder ist das nur Augenwischerei?
Wenn man schon mit dem Flugzeug Urlaub, dann sollte man zumindest den CO2-Ausstoß kompensieren. Da gibt es zahlreiche Anbieter, die mit dem Geld dann beispielsweise Windkraftprojekte in Schwellen- und Entwicklungsländern fördern. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Auch da haben wir auf unserer Webseite eine Übersicht dazu und auch Tipps, welche Projekte besonders sinnvoll sind.
Beim nächsten Urlaub also einmal über Alternativen zum Fliegen nachdenken, rät Felix Pötschke von Umweltbundesamt. Kaufen, reisen und genießen auf Kosten der Zukunft gefährdet unser Lebensstil den Planeten. Das ist unser Thema heute Abend. Und gleich geht es um jemanden, der sich ganz bewusst für einen schonenden Lebensstil entschieden hat. Jemanden aus Berlin, der nur 100 Gegenstände besitzt. Sie hören das NDR2-Spezial, das Thema. Und heute Abend geht es da um Kaufen, Reisen und Genießen auf Kosten der Zukunft, um unseren Lebensstil. 3-2-1, nicht mehr meins, so ungefähr hat es Joachim Klöckner mal gemacht. Das ist ein Berliner, der seinen Hausrat drastisch zusammengestrichen hat, auf weniger als 100 Dinge. Statt eines Bettes hat er eine Hängematte, statt Gabel und Löffel benutzt er eine Kombination aus beiden, einen Göffel und seit einiger Zeit trägt er Einteiler statt Hemd und Hose. Alles der Umwelt zuliebe und das seit 30 Jahren. Herr Klöckner, wenn Sie umziehen müssten, wie lange würde das Packen dauern?
Ich kann mit einmal tragen umziehen. Ich müsste meine Hängematte abbauen und alles einpacken. Das heißt also in einer, eine Stunde ist das alles erledigt. Und einmal tragen, die Treppe runter und das war's.
Das heißt, den üblichen Hausrat, der sich so im Laufe der Jahrzehnte und Jahre normalerweise anhäuft, den haben Sie gar nicht. Was haben Sie da ganz bewusst über Bord geworfen und warum?
Das ist ein Rückblick auf 30 Jahre. Also der Auslöser für mich war effektiv etwas zu verändern, etwas zu tun. Tschernobyl, im Mai vor 30 Jahren. Begonnen hat das wirklich mit dem Gefühl, es gibt was zu tun, damit unsere Enkel noch leben können, haben wir damals gesagt. Und das hat sich dann so verselbstständigt, dass ich eigentlich so die letzten Jahre, Jahrzehnte eigentlich gar nicht mehr daran gedacht habe, an diesen Ausgangspunkt mehr, sondern es ging dann nur noch um Wohlfühlen. Und das ist auch heute mein Thema, wie geht Wohlfühlen?
Viele von den Dingen, die uns umgeben, haben aber auch ihren Sinn und Zweck. Wenn Sie jetzt sagen, ich habe nur 100 Dinge, haben Sie womöglich viele von diesen Dingen gar nicht daheim. Wie sehr sind Sie auf die Hilfe und die Unterstützung von Freunden und Bekannten angewiesen?
Ich sehe es eher andersrum, dass ich andere unterstützen kann. Weil dadurch, dass ich so lebe, habe ich Zeit, ich habe Energie, ich habe Ideen, ich kann kreativ sein und das nutzen andere Menschen und fragen mich, hey, kannst du mir mal und helf mir mal, und ich drücke es genau andersrum aus, ich helfe.
Wie kommen denn Freunde damit zurecht mit ihrem Lebensstil? Bringen die sich ihre Kaffeetassen mit, wenn sie mal zu Besuch kommen?
Nee, also das ist eine gute Frage, aber das mit dem zu Besuch kommen, ist klar, die kommen und gucken und staunen und dann gehen wir dann doch einen Kaffee trinken. Das, was mir begegnet, ist, dass dieses Staunen Nachmachen auslöst. Eine Bekannte, die sagt, ich habe mir jetzt 30 Tage vorgenommen und am ersten Tag ein Ding weg und am letzten Tag 30 Dinge weg. Und das fühlt sich so gut an.
Würden Sie sagen, so wie Sie leben, das ist der einzige Weg, den, ja, etwas theatralisch gesagt, den Planeten zu retten?
Nein, absolut nicht. Absolut nicht. Ich habe niemals, und ich werde es auch nicht sagen, hey, reduziert eure Dinge. Sondern wenn, dann sage ich, sieh zu, dass du dich mit dem, was du hast, wirklich wohlfühlst.
Joachim Klöckner hat weniger ist mehr mal auf die Spitze getrieben, weniger als 100 Dinge besitzt. Auf den ersten Blick sieht die Aventur aus wie ein Schiffsoldtimer. Ein Segelschiff ist sie, 44 Meter lang, weiß, liebevoll restauriert und gerade bei der Hanse Sail in Rostock zu Gast. Aber anders als die meisten anderen Schiffe ist der Zweimaster quasi mit einer Mission nach Rostock gekommen. Die 13-köpfige Besatzung will zeigen, dass die Ära der Segelfrachter auch in Zeiten der Containerschiffe noch nicht vorbei ist. Und entsprechend voll ist der Laderaum der Aventur.
Wir transportieren heute zum Beispiel Schnaps, muss ganz ehrlich sagen. Wir haben Gin und Wodka in Fässern. Wir werden jetzt von hier sehr wahrscheinlich nochmal Bier nach Norddeutschland transportieren, also oben um Dänemark rum, auch ganz sauber.
Cornelius Buckermann ist der Eigner und Kapitän dieses Schiffs. Schnaps und fair gehandelte Produkte befördert der gebürtige Bremer mit einer klaren Mission über die Welt.
Wenn man sich vorstellt, dass etwa 90% aller Waren auf der Erde mit Seeschiffen transportiert werden und diese Seeschiffe fast ausschließlich Schweröl verbrennen, dann kann man sich etwa ausmalen, zu welchem Teil die Seeschifffahrt zur Umweltverschmutzung und damit zum Klimawandel beiträgt. Schweröl ist ein sehr, sehr giftiger, dreckiger Cocktail aus Resten aus der Raffinerie. Und wir verbreiten das in der Atmosphäre völlig ohne Probleme.
Cornelius Buckermann war früher selber als Kapitän auf riesigen Frachtern zu Hause, bis er zum Kritiker der weltweiten Containerschifffahrt wurde. Er kaufte den Schoner aus dem Jahr 1920 und baute ihn um. Rund 800.000 Euro investierte Buckermann, allerdings nicht in den Komfort. Die Kabine, die sich der 57-Jährige mit Frau und zwei kleinen Kindern teilt, ist winzig. Gleich nebenan ist der Maschinenraum samt Photovoltaikanlage, Windrädern und Wasseraufbereiter, konzipiert vom Bielefelder Ingenieur Wolfgang Pfeiffer.
Da das Schiff als modernes Handelsschiff ausgerüstet ist, haben wir natürlich Stromverbraucher an Bord. Und diese Stromverbraucher werden ausschließlich durch alternative Energien versorgt. Von daher gesehen ist das Schiff autark ohne CO2-Ausstoß unterwegs.
Die Mannschaft kommt aus aller Welt, aus Amerika, Australien, aus Deutschland oder wie der 22-jährige Ben Böken aus Holland. Ein Pionier in der Ära des Frachtsegelns zu sein, das fühlt sich ganz wunderbar an, als wenn man Teil von etwas wirklich Neuem ist.
Something new.
Der Besuch der Rostocker Hanseseel ist der Auftakt der kommerziellen Fahrten der Aventur. Auf lange Sicht will Bockermann eine Handelsroute im Südpazifik aufbauen. Mit grünem Strom, Wind und Muskelkraft.
Ein Team aus Norddeutschland will mit einem Segelschiff in den Öko-Frachtverkehr einsteigen. Matthias Schümann, NDR 2 Rostock. Man muss nicht gleich den ganzen Hausrat auf weniger als 100 Dinge begrenzen, um die eigene Umweltbilanz ein bisschen aufzupolieren. An sich reichen schon ein paar Kniffe, die jeder ganz leicht umsetzen kann. Kniffe, die über das kleine Umwelteinmaleins wie Energiesparlampen, Finger weg vom Standby-Modus oder den Umstieg auf Ökostrom hinausgehen. Janne Wiedemann und Antje Seiler mit ein paar Beispielen.
Geplant unterwegs statt spontan.
Keine Frage. Mit dem eigenen Automobil sein ist praktisch, wenn es mal schnell gehen muss. Aber Autofahren ist eben auch eine Belastung für die Luft und das Klima. Eine Binsenweisheit. Mit ein bisschen Planung im Voraus bleibt aber oft genug Zeit, um stattdessen das Fahrrad oder Bus und Bahn zu nutzen. Und bei langen Fahrten mit dem eigenen Auto lassen sich mit ein bisschen Vorlauf garantiert auch Mitfahrer finden.
Bewusst einkaufen statt einfach nur shoppen.
Erdbeeren im Herbst oder Tulpen zu Weihnachten? Kein Problem. Inzwischen gibt es nahezu alle Lebensmittel zu jeder Jahreszeit. Allerdings haben die Waren oft tausende Kilometer hinter sich, ehe sie im heimischen Supermarkt landen. Oft lohnt sich daher der bewusste Blick auf das Herkunftsland. Im Zweifel lieber ein paar Wochen warten. Zum bewussten Einkaufen gehört auch der Verzicht auf unnötigen Verpackungsmüll. Mehrweg statt Einweg und unverpackt statt eingeschweißt ist oft sogar im herkömmlichen Supermarkt kein Problem. Obendrein gibt's auch immer mehr verpackungsfreie Läden, wie in Kiel oder Hannover und demnächst in Osnabrück.
Reparieren statt wegwerfen.
Nur weil etwas nicht mehr funktioniert, muss es noch lange nicht kaputt sein. Manchmal reichen ein bisschen Hilfe vom Fachmann und das passende Ersatzteil, um ein altes Gerät wieder flott zu machen. In vielen Orten gibt's freie Reparaturwerkstätten für Bastler, wie zum Beispiel den Repair-Treff in Langenhagen.
Teilen statt besitzen.
Was beim Carsharing funktioniert, klappt auch beim Rasenmäher, der Bohrmaschine, dem Dampfreiniger oder dem Campingzelt. Im Internet gibt's inzwischen eine ganze Reihe von Tauschportalen. Manche konzentrieren sich auf Tauschen und Teilen in der Nachbarschaft, aber vermieten Geräte, die jeder nur selten braucht, gegen kleine Gebühren. Beispiele sind LiveTake oder Friends. Ähnliche Tauschportale gibt es zum Beispiel auch für Bücher oder Filme. Und natürlich gibt es auch noch den guten alten Trödelmarkt.
Welche Auswirkungen der eigene Lebensstil hat, kann übrigens auch jeder leicht nachrechnen, zum Beispiel mit einem CO2-Rechner, wie auf der Seite vom Umweltbundesamt im Internet. Jan Wiedemann und Antje Seiler waren das. Auf ein durchschnittliches T-Shirt kommen im Schnitt 150 Gramm Chemikalien, zum Beispiel durch Insektizide für die Baumwolle. Hinzu kommt nochmal eine Menge Wasser, damit die Baumwolle wächst, und noch mehr Wasser und Energie für die Produktion. Allein das macht deutlich, dass auch Mode ein Umweltthema ist. Wer nicht nur bei den Lebensmitteln auf Bioware und Fairtrade achten will, der kann inzwischen auch beim Klamottenkauf bewusster einkaufen. Das Hamburger Label Recolution von Jan Thelen und Robert Diekmann zum Beispiel verkauft seit 5 Jahren Mode nach dem Motto Organic, Fair und Social.
Hier hängt jetzt praktisch die Kollektion für Sommer 2017.
Gestreifte T-Shirts, gepunktete Kleidchen, fließende Langarm-Shirts. Nichts, was Jan Thelen im Showroom zeigt, ist, naja, Öko-Sackartig.
Ein Glück nicht mehr. Also ganz selten kommt die Frage noch.
Grenzen gibt's für Organic Fashion nur bei Waschungen oder anderen Effekten, denn das bedeutet Chemikalien. Ein Blick aufs Preisschild? Knapp 50 Euro für eins der edleren Teile, auch okay.
Das, wo andere Labels viel Kohle verblasen, ist halt in Werbung. Da machen wir eher unser Underground-Marketing, also Mund-zu-Mund-Propaganda und halt viel Zusammenarbeit mit Künstlern, Musikern. Und das ist praktisch das, was uns dann nicht viel Geld kostet und wahrscheinlich den gleichen Effekt erzielt.
Vor 5 Jahren gab es deutschlandweit maximal 10 Läden, die nur Organic Fashion verkaufen. Jetzt sind es allein in Norddeutschland schon mindestens 50. Fridtjof Thale hat Jeans vom schwedischen Label Nudie.
Für den Preis dieser Hose hätte ich mir letztendlich auch 2 oder 3 andere Jeans bei einem anderen Laden kaufen können, aber ich wollte eine haben und eine gute Jeans, die ich mit gutem Gewissen auch tragen kann.
Und wenn es ein Loch gibt, repariert Nudie die Jeans kostenlos. Recycling. Der Hauptverkauf läuft bei Organic Fashion aber online. Lotte macht gerade eine Recolution-Bestellung fertig. Alles in Recyclingpappe und ohne Plastik.
Genau, wir haben schöne Baumwollbeutel, die nicht zu 100% aus reiner Biobaumwolle sind, sondern auch noch zu einem kleinen Teil aus recycelten Plastikflaschen.
Der Anspruch des GOTS-Siegel ist groß. Rohstoffeinkauf und Produktion für Recolution laufen in Portugal, weit weg.
Wir arbeiten sehr eng mit unseren Produzenten zusammen und sind bestimmt viermal im Jahr vor Ort.
Auch Jans Partner Robert Diekmann weiß, grüne Mode ist noch ein ganz kleiner Markt. Aber
uns freut es ja auch als kleine Marken, dann, wenn wir sozusagen dann die Großen ein bisschen anpieksen können, dass die umstellen, weil das natürlich dann im Endeffekt der größte Hebel, der halt die Auswirkungen hat auf Anbaubedingungen und Arbeitsbedingungen weltweit.
Übrigens, Organic Fashion gibt es auch von Armed Angels, Madness oder zum Beispiel für Kinder von Pure Pure. Antje Seiler war das im NDR 2 Spezial. Das war das NDR 2 Spezial zum Welterschöpfungstag. Ich bin Michael Latz. Haben Sie noch einen schönen Abend.
NDR 2 Spezial. Das Thema.